Wir befinden uns immer noch im Matthäusevangelium, zum exakt 100. Mal heute. Das ist Matthäus 20, wo unser Predigtext steht. Der Predigtext von heute, das ist Matthäus 20 ab Vers 17. Wir lesen die Verse 17 bis 19. Das Wort Gottes. Und als Jesus nach Jerusalem hinaufging, nahm er die 12 Jünger allein zu sich und sprach auf dem Weg zu ihnen: Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Sohn des Menschen wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen. Und sie werden ihn den Nationen überliefern, um ihn zu verspotten und zu geißeln und zu kreuzigen. Und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Lieber Vater, wir danken dir, dass du dein Wort gegeben hast, deinen Sohn in diese Welt gesandt hast, der das Wort ist. Und wir danken dir, dass wir jetzt diesen Teil deines Wortes studieren dürfen. Öffne du unsere Herzen, dass sie hören, Herr, dass jeder von uns hört und versteht, was du hier zu sagen hast. Wir bitten dich, dass du auch meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit zu verkündigen vermögen. Amen. Ja, was Jesus hier in dieser recht privaten, in diesem privaten Moment, er hat sie zur Seite genommen, heißt es, was er ihnen hier dann eröffnet, ist so unerhört, so skandalös, dass es wohl auch diesmal die Jünger noch nicht wirklich angenommen haben. Vielleicht irgendwie sogar verdrängt haben, gleich darauf wieder. Das ist ja die dritte dieser Art von Ankündigungen, über die Matthäus berichtet. Und bei der ersten dieser Ankündigungen seines Leidens, da widersprach Petrus dem Herrn. Er sagte: So etwas soll dir nie geschehen. Und das zweite Mal heißt es dann, dass die Jünger betrübt waren, als sie das hörten, als Jesus ihnen das sagte. Und hier beim dritten Mal, da berichtet Matthäus von keiner Reaktion der Jünger mehr. Die Jünger hatten, obwohl sie seit über 3 Jahren jetzt mit Jesus lebten, noch nicht den Zusammenhang erkannt, der zwischen seinem Kommen als Retter und Erlöser Israels und seinem Leiden besteht. Diesen Zusammenhang haben sie erst zuletzt verstanden. Ganz lange nicht. Erst später werden sie, wie viele andere Dinge, die Jesus sagte und auch tat, werden sie es verstehen und erkennen und dann der Welt erklären und verkündigen. Bei diesem dritten Mal, das Matthäus jetzt schriftlich festhielt, wie Jesus die Zusammenhänge seines Leidensweges festhält, wird er noch ausführlicher als bei den letzten beiden Malen. Und das hängt bestimmt damit zusammen, dass sie jetzt Jerusalem näher kommen, dem Ort, an dem der Herr dann schließlich verhaftet und hingerichtet wird. Und auch dazu hängt es damit zusammen, dass die Zeit jetzt nahe gekommen ist, ganz nahe gekommen ist. Wenn wir einmal anhalten hier und nachdenkend lesen, wie Matthäus diese Ankündigung des Herrn beschreibt, dann können wir sicher erkennen, mit welcher zielgerichteten Absicht der Herr vorwärts geht hier. Wir finden das eigentlich schon im ganzen Evangelium, aber hier spitzt sich die Deutlichkeit sozusagen zu. Jesus ist zusammen jetzt mit seinen Jüngern mit der einen Absicht auf dem Weg nach Jerusalem. Eine ganz klare Absicht dahinter. Er wandert nicht einfach so umher und schaut mal, was er ausrichten kann, sondern er ist mit einer ganz klaren Absicht unterwegs nach Jerusalem. Wenn wir diesen Abschnitt das erste Mal lesen würden und nicht das Evangelium kennen würden, das auf seinem Leiden für uns, auf seiner Selbsthingabe für uns gegründet ist, dann könnten wir vielleicht meinen, also so wie er hier redet, scheint er den Ernst der Sache nicht zu erkennen. Das klingt ja so abgeklärt, wie der Herr das sagt, so nicht verzweifelt. Niemand geht doch in der Weise auf eine solche Situation zu. Ich meine, kannst du dir das vorstellen? Du wüsstest, dass du an den Ort hingehst, wo du jetzt leiden, gefoltert werden und dann sterben musst durch die Hand von Ungläubigen. Würdest du das so tun, deinen Freunden sagen und dann in dieser gezielten Absicht darauf zugehen? Jesus nimmt seine 12 engsten Vertrauten beiseite und sagt zu ihnen: Hört mir gut zu. Wir werden uns jetzt Jerusalem nähern. Dort werden mich die Ältesten unserer Kirche festnehmen und werden befinden, dass ich den Tod verdient habe. Und dann werden sie mich den Ungläubigen überliefern, die mit mir ihren Spott treiben werden, mich foltern und schließlich kreuzigen werden. Die härteste und grausamste Strafe, für die man im Römischen Reich verurteilt werden konnte. Kannst du dir vorstellen, dass du auf eine solche Eröffnung beim ersten Mal wie Petrus reagieren würdest? Ja, ich ganz sicher. Herr, was redest du da? So etwas darf doch nicht sein. Das müssen wir um jeden Preis verhindern. Aber Jesus sagt dann als Antwort nicht nur: Ja, leider können wir das nicht verhindern. Die Feinde sind in dieser Sache überlegen. Sagt er nicht. Nein, er nennt Petrus sogar einen Satan, einen Feind Gottes, weil er nicht wollte, dass dies so geschieht, wie Jesus es voraussagte. Wie Gott es eben geplant hatte. Und darin sehen wir, dass Jesus sein Leiden und seinen Tod nicht mit Bedauern voraussagte. Er sagte das nicht mit Bedauern voraus. Nicht beim ersten Mal, nicht beim zweiten Mal und auch hier nicht beim dritten Mal. Er sagte einfach das voraus, was zu ihrem und zu unserem Heil geschehen wird, weil es so geschehen muss. Ist das göttliche Muss. Es muss so geschehen. Halleluja! Gott sei Dank ist das so geschehen. Es hat Gott gefallen, sagt Jesaja, ihn in die Hand der Gottlosen zu überliefern, damit er für uns leidet und stirbt. Tatsächlich fasst der Herr hier die Offenbarungen der Propheten zusammen, wenn er das so voraussagt. Die Propheten sagten, dass Gott durch seinen Sohn unser Heil bewirken wird. Jesus sagt nun, wie er das tun wird. Natürlich haben das die Propheten auch schon vorausgesagt. Nicht in so unverblümter und unverhüllter Weise, wie der Herr Jesus das jetzt tut. Sie haben mehr andeutungsweise das vorausgesagt. Darum haben die Leute im Land das auch lange nicht so richtig verstanden. Oder sie haben es vielleicht auch schon verdrängt am Anfang. Jetzt tut Gott das durch Jesus, was wir im Hebräerbrief lesen können. Hebräer 1, ganz am Anfang. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Das ist jetzt der Moment. Wenn Jesus sein Leiden und seinen Tod und auch seine Auferstehung voraussagt, dann sagt er eigentlich damit, jetzt wird das erfüllt, was der Vater durch die Propheten zuvor geredet hat. Und vielleicht fragst du dich oder hast du dich schon gefragt hier, warum hat Jesus es denn den Jüngern überhaupt vorausgesagt? Warum ist er mit ihnen nicht einfach da hineingegangen? So wie sie reagierten, das erste Mal mit direktem Widerspruch, das zweite Mal betrübt, vielleicht verzweifelt, das dritte Mal sagen sie überhaupt nichts mehr, so sollte man da nicht sagen, Jesus, du überforderst deine Jünger. Ist es manchmal nicht besser, man verschont die Leute mit solchen harten Tatsachen, mindestens so lange, bis sie es fassen können? Jesus tut das nicht. Er sagt ihnen gerade heraus, was jetzt auf ihn und sie zukommt. Warum tut er das? Es gibt mindestens zwei Gründe. Der erste ist, dass die Jünger wissen müssen, was auf den Herrn und damit auch auf sie zukommt, damit sie vorbereitet sind, wenn es eintrifft. Die Dinge, die passieren werden dann, die Jesus beschreibt, die sind so unerhört und für die Jünger so unverständlich eigentlich und unakzeptabel, dass sie vielleicht vollends verzweifelt wären, wenn der Herr sie nicht auf diese Weise vorbereitet hätte. Sie waren dann dennoch verstört und begriffen nicht wirklich, was passiert ist, als es dann passierte und warum. Aber bestimmt hat die Vorbereitung des Herrn ihnen geholfen. Der zweite Grund, warum Jesus seinen Jüngern sein Leiden so detailliert voraussagte, ist, dass sie wissen sollten, dass Gott es genau so geplant hat, wie es dann geschah. An die Führer des Volkes, Hohenpriester und Schriftgelehrte, ausgeliefert, von ihnen verurteilt, den ungläubigen Römern zur Hinrichtung übergeben, gefoltert, gekreuzigt und dann auferstanden. So genau kann das niemand vorhersagen, der es nicht selbst so geplant und eingerichtet hat. Gott sagt die Dinge voraus und kann es so genau und detailliert voraussagen, weil er es genau so geplant hat. Jesaja schreibt, gedenkt des Früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. der ich den Raubvogel rufe vom Osten her, aus fernem Land, den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es geredet, ja, ich werde es auch kommen lassen. Ich habe es gebildet, ja, ich führe es auch aus. Gott allein kann die Dinge vorhersagen, die er geplant hat, weil er sie geplant hat. Es ist so wichtig, dass wir das alle erkennen. Das Leiden, das Sterben und das Auferstehen Christi, die alleinige Grundlage für die Vergebung unserer Sünden und unserer Rechtfertigung und Heiligung, ist so sicher, weil es in Gottes Plan seit Urzeiten vorherbestimmt war, ohne dass ein Mensch da mitgemischt hätte in der Planung und Entscheidung. Die Menschen wurden nur gebraucht, um das auszuführen, was Gott geplant hat. Was für ein Trost! Was für ein sicherer Trost! Und was für ein Trost ist es auch, dass wenn dir oder mir schlimme Dinge widerfahren, wenn du in einer Weise vielleicht leiden musst, wenn du dann wissen kannst, das ist alles in Gottes Plan. Im weisen Plan des Gottes, der mich so liebt, dass er seinen Sohn für mich hingegeben hat. Wenn ich sagen kann, was der Vater auch Schlimmes auf mich zukommen lässt, von dem ich nicht verstehe, warum, ich verstehe, dass er es aus Liebe zu mir geplant und getan hat. Jesus erklärt nun seinen Jüngern, wie gesagt, detaillierter als die beiden Male zuvor, auf welche Weise er seinen Weg vollenden wird. Das Stichwort hier ist Überlieferung. Wir könnten auch sagen Auslieferung. Der Herr wird schließlich, der Herr Jesus wird dem Gericht Gottes ausgeliefert, das für die Sünder bestimmt ist. Diejenigen, die ihn ausliefern, das sind nicht die Verursacher dieser Auslieferung, nicht die eigentlichen Verursacher. Sie sind Werkzeuge Gottes, die er vor Urzeiten dazu bestimmt hat, dass sie dieses schlimme Werk tun. Sie sind aber deshalb nicht ohne Verantwortung. Sie tun es aus ihren bösen Herzen heraus, die in ihrer Verhärtung den Messias Gottes ablehnen. Sie selbst werden wegen dieser Haltung das Heil nicht erlangen, wenn sie nicht umkehren. Sie werden aber unwillentlich zu Werkzeugen unseres Heils. Jesus nennt sich hier wieder den Sohn des Menschen, wie schon einige Male im Matthäus-Evangelium. Er ist der Sohn des Menschen. Und jetzt ist er der Sohn des Menschen, der in sein Leiden hineingeht. Warum nennt er sich hier an dieser Stelle? Der Sohn des Menschen wird jetzt hingehen und leiden. Das tut er, weil er als Mensch dieses Gericht Gottes erleidet. Das ist wichtig. Der Mensch Adam hat gesündigt und hat dadurch die Sünde zu allen und das Todesurteil über alle Menschen gebracht. Der Mensch, der gesündigt hat, muss deswegen verurteilt werden. Der Sohn des Menschen muss als Mensch stellvertretend für alle Menschen, die glauben, das gerechte Gericht Gottes auf sich nehmen. Er wird ausgeliefert zuerst durch Judas an die Obrigkeit der Kirche, der damaligen jungen, unmündigen Kirche, so nennt sie das Westminster-Bekenntnis, war die unmündige Kirche noch, die Obrigkeit der Kirche, und die hat ihn auch an die Ungläubigen ausgeliefert. Die hohen Priester, die Gottesdienste durchführen, die Opfer bringen sollen, die werden jetzt das letzte endgültige Opfer bringen, das ein für allemal die Gläubigen reinigt von ihrer Sünde. Und sie tun das, wie gesagt, ohne es zu wollen, auch ohne es zu wissen. Aber sie tun es. Es spielt keine Rolle, ob sie das wirklich wissen. Es ist Gott, der Vater, der seinen souveränen Plan für unser Heil ausführt und erfüllt. Und der Herr wird ausgeliefert an die Schriftgelehrten, die Cheftheologen, die eigentlich am besten die Verheißungen der Schrift kennen sollten, über den Christus, was für ihn oder über ihn, durch ihn verheißen ist. Sie müssten Jesus als den Messias-König erkennen. Paulus schreibt später dazu, keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie, also das ist die Weisheit Gottes, erkannt. Denn wenn sie sie erkannt hatten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Sie haben ihn der Kreuzigung überliefert, weil sie die Weisheit Gottes darin nicht erkannt haben. Das ist eigentlich ein Paradox, oder? Jesus sagt, sie werden ihn zum Tode verurteilen. Die hohen Priester und Schriftgelehrten, der Hohe Rat, hat ihn zum Tode verurteilt. Das haben sie getan dann. Und sie sprachen ihn schuldig. Sie sprachen ihn der Sünde, der Gotteslästerung schuldig, die den Tod verdient hat nach dem Gesetz. Und aus menschlicher Sicht natürlich war das ein schwerer Irrtum. Jesus war ohne Sünde. Er war vollkommen heilig und gerecht. Aber in dem Moment, als er seinen Henkern überliefert wurde, war er doch jeder Sünde schuldig. Weil der Vater unsere Sünde auf ihn gelegt hat, da galt er als der schuldigste aller Sünder. Die ganze Sünde aller derer, die jemals glauben werden, war auf ihn gelegt. Und so war er als der Sünder ausgeliefert, verurteilt und hingerichtet worden. Dieser Hohe Rat der Juden, sie mussten ihn zu dieser Hinrichtung an die Römer überliefern, also an die Nationen, oder die dieses Land regierten im Moment, und sie erlaubten den Juden nicht, ein Todesurteil zu vollstrecken. Das haben die Römer für sich selber als Besatzungsmacht beansprucht. Und die Römer, die führten sehr häufig Hinrichtungen durch. Und ihr grausames Mittel der Wahl war die Kreuzigung. Jesus sagte das so präzise voraus, indem er die Einzelheiten des üblichen Vorgehens einer Hinrichtung nannte. Verspottung, Geißelung, Kreuzigung. Das wurde so getan. Sehr, sehr oft bei den Römern. Und diese Art der Hinrichtung, die Kreuzigung, war nicht etwas, das halt eben gerade zur Verfügung stand. Also konnten die Juden hoffen, dass wenn sie ihn bei den Römern irgendwie schuldig machten, dass die ihn dann umbringen. Auch das war von Gott, dem Vater, so bestimmt. Hätten die Juden selbst Jesus getötet, dann wäre er gesteinigt worden. Das entspräche dann aber nicht einem gültigen Sündopfer. Bei einem Sündopfer musste das Blut des Opfertieres fließen und ausgegossen werden. Im Hebräerbrief lesen wir, das ist dann ein späterer Brief, natürlich der über diese Dinge schreibt. Hebräer 9, Vers 22, fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Das Blut des Opfertieres musste ausgegossen werden. Und das hat dann die Sünde gesühnt oder hat das vorabgebildet, dass ein blutiges Opfer gebracht werden muss für unser aller Sünden. Das geschah mit Jesus, als sie ihn kreuzigten und als schließlich ein römischer Soldat ihm mit der Lanze ins Herz stach und dann floss das Blut heraus. Der Soldat wusste nicht, was er hier tat, wie er Gottes Ratschluss ausführte. Aber Gott hat das so bestimmt. Und darum konnte der Herr Jesus es auch voraussagen. Wer hätte das gedacht, dass der jüdische Messias durch die Hand von Römern hingerichtet wird? Der Herr hat es vorausgesagt, und dass er all diese Dinge voraussagte, lässt eben das göttliche Muss erkennen. Es muss so geschehen. Die Menschen, Judas, die hohen Priester, die Schriftgelehrten, die Römer, sie alle taten, was sie taten, weil sie selbst dachten, sie hätten gute Gründe dafür. Aber sie führten aus, was Gott geplant hatte, ohne wirklich zu wissen und zu verstehen, was sie taten. Und die Jünger verstanden es auch noch nicht. Niemand verstand das, nur der Herr Jesus. Und die Jünger verstanden es dann danach. Als ihnen der Heilige Geist gegeben wurde, da sahen sie klar. Das war dann am Pfingsten. Was sie hier auch noch nicht verstanden, was sie sogar zuerst vergessen haben, vielleicht haben wir das jetzt auch zwischenzeitlich vergessen, wenn wir hier gelesen und darüber nachgedacht haben, das war die Vorhersage des Herrn, dass er am dritten Tag auferweckt werden wird. Er sagt es ihnen hier schon zum dritten Mal. Er sagt nicht nur sein Leiden voraus, jedes Mal, sondern auch seine Auferstehung. Und wenn wir bei den vorherigen Malen lesen, dass Petrus zuerst entrüstet widersprach, beim zweiten Mal die Jünger betrübt wurden, dann müssen wir wohl denken, dass sie nicht richtig hingehört haben, als er auch von seiner Auferstehung sprach. Wie wichtig, ja, wie unverzichtbar ist die Tatsache der Auferstehung, damit all das überhaupt zu dem Ziel führt, was dem Herrn passiert ist, zu dem Ziel führt, für das es gegeben ist. Ohne die Auferstehung brächte das Leiden und der Tod Jesu nichts für uns. Paulus sagt zwar an verschiedenen Stellen über seine Verkündigung, dass er nichts anderes verkündigt, wissen will, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Okay. Aber im ersten Korintherbrief, wo er auch eben das gesagt hat, er wolle nichts anderes wissen und verkündigen als Christus, den Gekreuzigten, da kommt er im 15. Kapitel, in diesem längsten Kapitel dazu, dass er ausführlich erklärt, dass wir ohne die Auferstehung des Herrn hoffnungslos wären. Ich lese euch ein Stück daraus vor. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist oder wäre, so wäre euer Glaube nichtig. So wärt ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, oder allein für dieses Leben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Der Erstling der Entschlafenen, Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. So ist Jesus auch in Adam eigentlich für uns gestorben an unserer Stelle und ist dann aber auferweckt worden. Er hat sein Leben gegeben und hat es wieder genommen. Jesus sagte einmal im Johannesevangelium: Niemand nimmt mein Leben von mir. Ich gebe es selbst hin und ich nehme es wieder. Er ist auferstanden. Die Auferstehung des Herrn ist das Siegel Gottes über seinem Leiden und Sterben. Das ist Gottes Siegel, Gottes Stempel darauf. Ja, das ist in meinem Willen geschehen und ich bestätige das, dass ich das Opfer meines Sohnes angenommen habe. Das ist das, was Gott tut damit. Und darum heißt es, auferstanden zu unserer Rechtfertigung. Und die Auferstehung ist darum das hoffnungsvolle Aber in der Vorankündigung seines Leidens, die der Herr macht. Er verkündigt sein Leiden im Voraus und dann das hoffnungsvolle Aber am dritten Tag werde ich auferstehen. Jesus sagt, ich werde ausgeliefert werden, ich muss verspottet und gefoltert und hingerichtet werden, aber nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Und vielleicht ist euch das auch aufgefallen, Jesus hat hier in dieser Vorankündigung darauf verzichtet zu sagen, dass diese Sache nicht nur ihn betrifft. Hier spricht er nur von sich und er sagt, dass er leiden und sterben und auferstehen wird. Er sagte nicht am Ende, all das werde ich für euch auf mich nehmen oder etwas Ähnliches. Und ich weiß nicht, warum er das nicht sagte an dieser Stelle. Er sagte, wir gehen nach Jerusalem miteinander und ich, der Sohn des Menschen, werde leiden, sterben und auferstehen. Die Jünger mögen sich gefragt haben und sich sehr, sehr wahrscheinlich auch gefürchtet haben. Was geschieht da mit uns? Die haben sich tatsächlich zu Tode gefürchtet. Die sind alle in alle Richtungen dann versprengt worden, davongelaufen. Und Petrus hat seinen Herrn verleugnet, hat gesagt, ich kenne den nicht. Aus Angst. Was ist mit uns? Wir wissen, was mit den Jüngern geschah. Sie wurden verwirrt, auseinandergetrieben, verstanden nichts mehr, gingen in ihre alten Berufe zurück zuerst einmal. Aber nicht viel später verstanden sie, was diese Ereignisse mit ihnen zu tun haben. Wir können ihre Erklärungen dann im ganzen Neuen Testament ausführlich lesen, was das mit ihnen zu tun hat und mit uns zu tun hat. Das ist für uns geschehen, die wir glauben. Für dich und für mich. Und darum schrieb Paulus, wenn er im 1. Korintherbrief über die Auferstehung schrieb, denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Alle, die glauben. Wenn du an Christus glaubst, das heißt, wenn du erkennst und annimmst, dass Jesus als dein Stellvertreter für deine Sünde gelitten hat und gestorben ist und für deine Rechtfertigung auferstanden ist, dann hast du durch ihn das ewige Leben. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Glaubst du das, fragt er Maria oder Martha. Und ich frage dich, glaubst du das?
Ja.
Ja, Amen. Halleluja. Lass uns beten.